Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin, heute ist Britt da. Ich freue mich so. Und mit Baby.
Ja, genau, tatsächlich, wenn es pupstrübst oder weint, ich finde es nicht.
Wie schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeitskommunikation. Ich bin super gespannt, wo wir landen werden. Ich weiß, dass Timothy mit Absicht nicht recherchiert hat.
Nee, in der Tat. Ich habe nichts gegoogelt. Ich bringe mich mit und höre aufmerksam zu.
Ja, das machst du genau das gleiche wie ich.
So wie Britt heute Morgen schon beim Vorgespräch gesagt hat, ich bin jetzt nur mit meinem Kopf da.
Ja, genau. Und das muss ja schon viel heißen, ne? Wenn man ein 3 Monate altes Baby dabei hat. Mhm. Da ist nicht viel mit Kopf. So. Aber ich gebe mein Bestes.
Sehr schön. Nachhaltigkeitskommunikation, was bedeutet das? Was ist das im, ich stelle jetzt mal eine komplexere Frage. Oh oh. Also, ne, wir kennen ja vielleicht auch Deeskalationskommunikation, mhm. Wir kennen Konfliktkommunikation, wir kennen ganz vieles. Was ist Nachhaltigkeitskommunikation?
Mhm. Ja, Nachhaltigkeitskommunikation ist ja zuallererst erstmal, wie ich als Organisation über Nachhaltigkeit nach innen und außen kommuniziere. So, und also das ist natürlich das Wording liegt das klar. Es ist aber nicht nur das Was, es ist vor allem eben das Wie. So, und deswegen bin ich auch tatsächlich immer weniger ein Fan von diesem Wort Nachhaltigkeitskommunikation, weil das, was wir in der Nachhaltigkeitskommunikation machen müssen, ist Nachhaltigkeit übersetzen. Und Nachhaltigkeit, der Begriff an sich, bringt echt viele Hürden mit sich. Also er ist komplex, er ist aufgeladen mit Widerständen. Ja? Also viele Menschen, wenn sie Nachhaltigkeit hören, denken sofort, ist die grüne Ecke, Bionische. Da fällt der ganze soziale Part ganz oft raus. Ne? Also dass es ja auch um Menschen geht, um Diversity, Inclusion. Wir haben ganz oft Menschen, gerade in Organisationen, die sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Und deswegen bin ich tatsächlich ja von dem Wording auch Nachhaltigkeitskommunikation immer weniger Fan, weil ich mir denke, na, eigentlich geht es ja um Zukunftsfähigkeit, weil es ist umstritten, wenn ich als Organisation bestehen will, muss ich mich so ausrichten, dass ich meinen Planeten, die Gesellschaft, die Menschen um mich herum mitdenke und in deren Sinne handle und natürlich auch Wirtschaftlichkeit mitdenke. Ne? Also Nachhaltigkeit ist ja auch Wirtschaftlichkeit, wir haben diese 3 Säulen. So, und aus dem Marketing, aus der Kommunikation kennen wir natürlich die wirtschaftliche Komponente. Ne? Also ich will, dass Menschen am Ende was bei mir kaufen oder ihre Daten hinterlassen. So. Dass das alles zusammenwirkt, das kommt bei dem Begriff Nachhaltigkeitskommunikation, finde ich, meist immer zu kurz. Oder denken vielleicht auch andere anders, als ich das denke. Weil für mich muss alles zusammenwirken. Also es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie erzähle, ich habe hier übrigens CO2, da kümmere ich mich drum. Mhm. So, und Bienen haben wir auch auf dem Dach. So, ne? Das sind so klassische Beispiele. Und ich finde, da kommen wir nicht wirklich weiter, wenn wir eigentlich was bewegen wollen in unseren Organisationen. Mhm. Deswegen müssen wir es übersetzen. Mhm.
Ist Nachhaltigkeitskommunikation, wenn ich den Begriff, auch wenn du ihn jetzt irgendwie versuchst, nicht zu nutzen, das ist ja das, was wir trotzdem häufig noch hören, ne?
Ja.
Was mir zumindest häufig begegnet. Ist das Marketing?
Also ich benutze den Begriff auch weiterhin noch, weil es deskriptiv, ne? Ist ja genauso wie Nachhaltigkeit. Wir benutzen ihn weiterhin noch, aber wir müssen halt überlegen, wie übersetzen wir es entsprechend in die verschiedenen Richtungen, damit die Leute auch Bock drauf haben, ne? So, und Nachhaltigkeitskommunikation benutzt Tools, Instrumente unter anderem von Marketing. Ja, also das heißt, wir müssen uns natürlich im Marketing mit Nachhaltigkeitskommunikation oder sagen wir mal in die Richtung Nachhaltigkeitskommunikation ausrichten, damit wir kein Greenwashing betreiben. Ne? Also wir können jetzt nicht überlegen, wie können wir denn jetzt eigentlich unsere neuen Produkte, weil wir wollen ja zukunftsfähig bleiben, also beschäftigen wir uns damit, was interessiert die Zielgruppen. Ach, wenn die Produkte grün gelabelt sind, dann funktioniert das besser im Regal. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, weil wir ganz schnell in der Ecke von Greenwashing dann sind. Und deswegen, das ist natürlich ein großer Teil für Nachhaltigkeitskommunikation, da hinzuschauen und zu gucken, wie geht's nicht nur sexy, kurz, auf den Punkt mit tollen Claims, sondern auch hinzugucken, was steckt eigentlich dahinter. Und das hat ganz viel damit zu tun, was mache ich als Organisation denn eigentlich? Und wo versuche ich etwas schöner zu verkaufen, grüner zu verkaufen, bunter zu verkaufen, als es eigentlich ist?
Womit wir dann bei, also um Greenwashing jetzt einfach nochmal kurz zu erklären.
Ja, genau.
Das wäre, wenn ich dich richtig verstehe, so ein oberflächlichen Umgang mit dem Thema. Also nichts oder vielleicht nur auf der Oberfläche behandelt, sodass es gut aussieht, aber irgendwie der Inhalt noch nicht so ganz stimmig ist.
Ja, genau. Greenwashing betrifft vor allem Umweltaussagen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir halt auch wirklich klar machen, es gibt nicht nur Greenwashing, sondern auch Social Washing. Und beides wird sanktioniert. Also Greenwashing, ich verspreche etwas auf Umweltebene. Zum Beispiel, mein Produkt ist klimaneutral oder durch mein Produkt wird die Umwelt geschont, ohne dass da wirklich was dahinter steckt. Das ist das eine. Mhm. Und nicht nur, dass wirklich wir haben Taten dahinter, sondern tatsächlich auch, habe ich das ausreichend erklärt. Na, also wir wollen am Ende, wollen wir sicher gehen, die Konsumentin im Laden, vom Rechner, wo auch immer, trifft eine Entscheidung, weil sie versteht, wie dieses Produkt und die Organisation funktioniert. Und dafür brauche ich ausreichend Informationen. Im Marketing versuchen wir es mal kurz und knapp zu machen. So, und das betrifft den ganzen Umweltbereich, aber natürlich auch Social-Bereich. Ne? Also gerade, wir denken jetzt mal an Pride Month oder so, haben wir ganz, ganz schnell die
Pinkwashing.
Genau, genau, Pinkwashing, haben wir die Regenbogenflaggen schön im Insta-Profilbild.
Ringwashing. Und genau, da gibt es ganz viele dieser Begriffe. Überall wo Washing.
Überall Washing, ja.
Ja, okay. Also es geht nicht um Wäsche waschen, sondern darum, um Aussagen oder Tätigkeiten sozusagen rein zu waschen.
Ja.
Da komme ich direkt zur nächsten Frage, weil du das schon so schön aufgegriffen hattest, einmal von interner und externer Kommunikation, Außenwirkung, die KundInnen oder die eben einfach eine Sicht auf das Unternehmen oder die Organisation haben. Meine Frage dahinter ist, warum machen Unternehmen das überhaupt? Was ist die Funktion von Nachhaltigkeitskommunikation? Ist das das Darstellen von, so wären wir gerne? Oder was bedeutet das?
Ja, es ist tatsächlich mal unterschiedlich. Also ich werde tatsächlich häufig dazu geholt. Das liegt aber auch daran, dass ich Teil einer Genossenschaft für Neues Wirtschaften bin und wir viele BeraterInnen aus dem Nachhaltigkeitsmanagementsektor haben, Nachhaltigkeitsstrategiesektor, dass ich oft über die Nachhaltigkeitsabteilung mit reingeholt werde. Wenn es darum geht, wir haben jetzt unser Nachhaltigkeitsbericht erstellt und wir wollen jetzt die Keyfacts nach außen tragen, und zwar sicher, oder wir wollen unsere internen Stakeholder sensibilisieren, wie wir gut über Nachhaltigkeit kommunizieren, damit wir jetzt hier nicht in irgendeine Falle tappen. Ne? Also tatsächlich eine Motivation ist es von Nachhaltigkeitskommunikation, wie kommuniziere ich, und das ist vielleicht auch eine der größten Motivationen, wie kommuniziere ich rechtssicher, damit ich nicht am Ende, und wir haben ganz gerade mit Blick auf Greenwashing momentan sehr, sehr viele Sanktionen, viele Urteile des BGH gefällt gegen Unternehmen, die da wirklich vielleicht hätten noch mal ein bisschen mehr machen können in der Kommunikation, die mit wirklich sensibel auch sanktioniert werden, ne? Vom Imageverlust, Image-Schäden ganz dran zu sprechen. Also das ist das Erste, die rechtssichere Kommunikation. Zweite, wobei mir das immer noch viel zu kurz kommt, wir haben ein großes Problem darin, und das haben wir nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, das haben wir generell, kennen wir das aus von Strategien. Wenn wir uns Ideen, Gedanken machen, jetzt zum Beispiel um eine Nachhaltigkeitsstrategie, kriegen wir die nur umgesetzt, wenn alle mitziehen. Wenn alle erstmal im Unternehmen mitmachen. Denn ansonsten kann ich natürlich meine Strategie nicht umsetzen. Und dann ist natürlich auch das Risiko sehr hoch, dass wenn ich dann extern kommuniziere, wenn das Interne nicht stimmt, dann ist es nach extern natürlich nicht glaubwürdig. Ne? Wenn da irgendwas aufliegt, dann tut das weh. So, ne? Das ist natürlich die zweite Motivation. Für Nachhaltigkeit zu begeistern. Das kommt mir aktuell immer noch ein bisschen zu kurz, das ganze Thema.
Das heißt, das ist aber explizit auch Teil deiner Arbeit, quasi diese Gespräche intern, abteilungsübergreifend, nicht nur in diese Nachhaltigkeitsabteilung, sondern das zu facilitieren dann quasi, ne?
Ja, ich liebe, dass du das gerade gesagt hast, denn das ist ein riesengroßer Punkt, dass wir in der Nachhaltigkeitskommunikation immer wieder sagen, das ganze Thema ist keine Soloarbeit, nur auf den Schultern, die auf den Schultern von NachhaltigkeitsmanagerInnen oder der Unternehmenskommunikation lastet, sondern das ist ein Teamwork interdisziplinär. Das heißt, nur wenn ich verstehe, dass ich von HR, meine Führungskräfte, Vertrieb und so weiter und so fort, Unternehmenskommunikation natürlich, aber auch Rechtsabteilung, wenn ich nur mit den ganzen Leuten an einem Tisch sitze und ein gemeinsames Zielbild habe, in die gleiche Richtung gehe, nur dann wird das was, ne? Weil ansonsten kommt es nicht in die Blue Burn eines Unternehmens. Ich habe mal ein paar schöne Phrasenbilder hier mal auf den Tisch zu hauen.
Mm, ja. Du machst mir gerade eine Überleitung, die ich gar nicht so stehen lassen kann. Spielerisches Element.
Ja, genau.
Wir machen das heute anders. Das heißt, ich habe es nicht entworfen im Sinne von, es ist schon fertig und wir spielen, sondern wir kreieren jetzt was, was andere nutzen können.
Ja.
Und zwar tatsächlich anhand von solchen Phrasen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es auch darum, Nachhaltigkeitskommunikation nach innen und nach außen, ich liebe das, so zu gestalten, dass die Menschen sich abgeholt fühlen, dass rechtlich abgesichert ist, dass es auch eine Legitimation hat, habe ich verstanden, und dass Maßnahmen auch rübergebracht werden können, ne, was ist operationalisiert sozusagen, also im operativen Geschäft, deswegen auch verschiedene Abteilungen. Ist das richtig?
Ja, genau.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass du ähnlich wie wir in der Arbeit rund um Diversity oder in welchen Tätigkeitsfeldern wir auch immer unterwegs sind, immer wieder mal wiederkehrende Sätze hörst.
Oh ja. Ganz selten im Nachhaltigkeitsbereich. Du, das ist immer sehr individuell, wenn auch die Website schon vor allem.
Und meine Anregung ist, dass wir jetzt einfach mal schauen. Ich habe hier Felder, vier Felder pro Person und einen Kugelschreiber. Und wir können mal pro Person einfach vier Phrasen, die uns einfallen. Ich habe auch Beispiele. Ich glaube, Britt braucht keine, aber ich gebe für Timothy und mich mal Beispiele rein und auch für die, die zuhören oder zuschauen. Beispielsweise, wir übernehmen Verantwortung.
Das hast du mir meine Lieblingsphrase direkt schon weggenommen, weil die ist halt auch so abgedroschen.
Oder im Einklang mit der Natur.
Oh, schön.
Oder gemeinsam für morgen. Nachhaltiges Wachstum. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal aufgeschrieben. Im Sinne von, das ist doch wohl eine Phrase. Wenn wir jeweils nochmal vier zusätzliche haben, dann hätten wir ein Greenwashing-Bingo, würde ich sagen.
Ah.
Aber machen wir das nur Green? Also ich würde, oder ein Sustainability-Washing-Bingo.
Oh, das finde ich noch besser.
Fände ich nämlich auch ganz gut.
Das finde ich richtig gut.
Das
ja?
Ja.
Weil ihr werdet wahrscheinlich in euren Kontexten noch mehr Social-Washing-Bullshit Phrasen parat haben.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Okay, wir nehmen uns einen Moment, das schneiden wir dann raus. Ihr müsst nicht warten. Und dann klären wir gleich nochmal hier, wer welche Begriffe hat. So, das ist der Moment, wo wir alle richtig gut und sehr schnell Ideen hatten.
Das war wirklich sehr schnell.
Das heißt, wir hatten sehr viele Ideen. Timothy, was ist dir eingefallen?
Also der erste Spruch, der mir einfiel, war der Spruch, lass uns schon heute über morgen nachdenken.
Oh, ja.
Das lese ich ganz oft irgendwie so. Und da, bevor ich jetzt reingebe, warum, willst du vielleicht, kennst du das, ist dir das? Ja, du nickst schon.
Oh,
okay.
Ich möchte so gerne was zu diesem Begriff morgen sagen. Hm? Also, weil das ist halt tatsächlich so ein Narrativ, dass Nachhaltigkeit morgen stattfindet. Und das ist kritisch. Also, das ist nicht gut, weil morgen, noch nicht heute, sagen alle faulen Leute. Nee, weil tatsächlich ist das Thema, dass wir was für unsere Gesellschaft machen müssen und dass wir Probleme auf diesem Planeten haben, ist ein aktuelles Thema und kein Thema von morgen. Und dieses Wording morgen in unserem Storytelling von Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Dringlichkeit erstmal verlieren und das so zu so einem sekundären Thema machen. Ne? Also ich finde das Wording sehr, sehr kritisch und möchte ich hiermit alle aufrufen, verabschiedet euch von morgen. Denn sonst könnt ihr euch von morgen verabschieden. Diese Phrase ist geschenkt.
Im Flughafen, wenn ich ehrlich bin, das letzte Mal gelesen. Und ich habe einfach so ein inner eye roll, wenn ich es lese. Ich weiß nicht warum. So.
Ja, Phrasen-Rage.
Ja, Phrasen-Rage mag ich sehr. Das werde ich jetzt auch übernehmen in mein Vokabular. Geh die.
Achso, machen wir Ping-Pong abwechseln?
Habe ich jetzt einfach irgendwie Vito, ne?
Finde ich gut.
Für alle Generationen gedacht.
Oh.
Dieser Widerstand im Raum, ich lief das.
Oh, da kann ich direkt ja auch noch ein. Ja, okay.
Also da habe ich diesen inneren, dieses Meh-Gefühl von, hey, erstens der Generationenbegriff, den finde ich sowieso schwierig. Mhm. Und dann, wer entscheidet hier eigentlich über wen? Über wessen Kopf hinweg?
Mhm.
Und wer hat Dinge kaputt gemacht? Und wer muss es ausbügeln? Da sind wir auch bei diesem heute Morgen eventuell ein bisschen anschlussfähig.
Aber passt meiner direkt dazu. Für eine enkeltaugliche Zukunft.
Ja. Enkeltaugliche Zukunft.
Ganz häufig auch für einen Enkel. Wenn man dann, man möchte eigentlich ein bisschen Emotionalität und so, ne? Denk doch mal an deinen Enkel. Nee, sind wir, ne? Morgen, Generation, enkeltauglich, alle das gleiche. Die gleiche Tonne, bitte.
Also da kann ich es tatsächlich so ein bisschen eher nachvollziehen im Sinne von, ich will eine Betroffenheit herstellen, ne? das, wenn ich selber Enkel habe. Aber was mache ich denn, wenn ich keine Enkel habe?
Da sind wir wieder bei, also vielleicht kommen wir da ja noch im weiteren Gespräch hin. Wie formuliere ich eigentlich meine Botschaften für welche Zielgruppen und wie habe ich da eigentlich Diversität im Blick? Aber na, das ist halt auch wieder so ein langes, ja, meine Enkel, ach, bis dahin sieht die Welt wieder ganz anders aus, ne?
Ich mache jetzt ganz weit auf, weil wenn wir schon über Enkel sprechen, ich habe da schon teilweise, und das ist ja, glaube ich, in diesem Kontext auch so ein Motiv, was vielleicht auch völlig zu Recht oft genannt wird, sind die Kinder. Mhm. Also ich lese dann ganz und denke an die Kinder. Und ja, fühle ich und aus den von dir genannten Gründen eben auch. Ja, und ich verstehe auch, warum das vielleicht der Slogan des Wahls ist. Aber ich habe auch keine Kinder und ich werde auch, ne, so, wo ich auch oft denke, so, okay, es holt mich schon irgendwo ab, aber ist das jetzt immer die richtige Ansprache? Mhm. So.
Kommt passend. Du bist wieder dran.
Oh, really? Was ich auch oft lese, ist, wir haben nur den einen Planeten. Genau, wenn ich das kritisiere, kriege ich ganz oft von FreundInnen gesagt, ja, aber es stimmt doch. Also so, ne?
Ja, also wir haben gerade mit Blick auf Klimakommunikation und das ist mehrfach auch untersucht, ne? Also die Wirkung von Kommunikation im Kontext Klimakommunikation ist ein großes Learning, das Spiel mit der Angst ist keine produktive Kommunikation. Mhm. Also wenn ich mir überlege, okay, ich möchte Menschen begeistern, damit sie sich für ein Thema einsetzen, ist dieses, naja, das müssen morgen tot, ne? Mhm. So ist schwierig. Und deswegen müssen wir uns halt überlegen, wie kriegen wir es denn anders hin? So, weil alles, was unangenehm ist, unbequem ist, erleben wir jetzt auch gerade heutzutage in vielfältigen politischen Kontexten, alles, was unbequem ist, da machen die meisten Menschen gerne eher die Augen zu und sagen, nee, ich gehe mal wieder zurück in meine Komfortzone. Mhm. Und deswegen müssen wir gucken, ob wir es vielleicht anders übersetzen können.
Mhm. Das mag ich gerade, auch im Sinne von, bewege ich mich von etwas weg oder zu etwas hin und wenn ich etwas tun soll, dann ist es ungünstig, wenn ich wegrenne, weil es mir unangenehm ist. Ne?
Ja, genau. Ja. Und gerade wenn wir auch überlegen in den Organisationen, wie will ich denn Nachhaltigkeitskommunikation intern verkaufen, aber auch nach außen, nicht nur als Organisation, auch als Gesellschaft, dann sollte ich mich immer mit der Frage beschäftigen, was bringt es denn den Menschen, denen ich das nahelegen möchte? Lebensqualität zum Beispiel. Wir haben mehr Luft, ne? Es gibt andere neue Jobs, ne? Also ich möchte mich jetzt zu den Bedürfnissen, zu dem, ja, habe ich Bock drauf, bewegen, anstatt so, habe ich Angst vor, will ich mich nicht mit beschäftigen.
Oh ja, schön. Ich habe noch diesen, wir machen den Unterschied.
Oh, das ist es, wir machen den Unterschied. Ja, liebe ich, love it. Ja, okay.
Und ich verstehe, meine ich, ja, welchen Unterschied denn jetzt? Und was bedeutet das denn? Das ist für mich sowas von einer leeren Phrase, also so komplett, also wie so ein Osterhase.
Ja.
Also so ein Schoko-Osterhase. Ja. Es sieht nach außen hin erstmal nett aus, aber hä? Ja. Da ist doch gar nichts drin.
Ja. Ja, und da ist es auch, das ist auch gefährlich einfach, ne? Also wir wollen, also ein Aspekt von Nachhaltigkeitskommunikation ist halt Transparenz. Du musst halt transparent sein und authentisch glaubwürdig. So, und wenn ich mit einer Frage, also Phrasen haben ja auch häufig etwas, also Phrasen sind immer leer, ne? Aber wenn ich nicht verstehe, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und gerade wir machen den Unterschied, die kann ja auch nahelegen, je nachdem, was ich interpretiere, für zum Beispiel CO2-Einsparung, für whatever, ne? Kann das auch je nach Kontext wieder kritikabel sein für Greenwashing, ne? Also wir müssen halt immer gucken, was verspreche ich denn nach außen? So, und könnte ich mich angreifbar machen?
Mhm.
Also auch wenn die Aussage jetzt keine grüne Aussage ist, ne? Aber ich wäre halt immer vorsichtig mit.
Ich könnte ja auch alles Mögliche reininterpretieren, ja. Ne? Ich könnte ja auch einen Unterschied machen, indem ich Steuern hinterziehe. Ich könnte einen Unterschied machen, indem ich Menschenrechte verletze.
Korrekt, ja.
Ich frage mich gerade jetzt, vielleicht kommen wir ja später nochmal darauf zurück. Also wenn ich jetzt so ein Kriterium, was haben jetzt diese Phrasen gemeinsam, dann fällt mir gerade auf, naja, ist halt austauschbar. Ist beliebig einsetzbar, austauschbar. Und ich merke auch in der Werbung, in der Marketingsprache oft, wenn ich es nicht zuordnen kann, wenn es für alles gilt irgendwie, dann bin ich irgendwie raus.
Aber das ist genau das, was ich bei zum Beispiel Impulsverträgen total gerne mache. Ich klaue mir die Statements von Nachhaltigkeitsseiten und schmeiße sie mal in die Wand und lasse die Leute mal in dem Raum. Und vor allem, wenn ich weiß, woher, aus welchen Organisationen die Teilnehmenden kommen, genau von deren Nachhaltigkeitsseiten und lasse sie dann mal so schätzen, von welcher Seite könnte das denn sein. Und das ist normalerweise der Moment, wo so ein kleines Rädchen sich zu drehen beginnt, wo die Leute merken, ja, okay, also wir sollten vielleicht anfangen, Nachhaltigkeit anders zu übersetzen und unsere eigene Sprache und Stories finden, die vielleicht besser zu uns passen. Ah, Glaubwürdigkeit und Authentizität. Oh. So, ne? Ja, es wäre schon schön.
Ist auch ein bisschen Storytelling dann dahinter.
Genau, total, total.
Wenn ich mich befasse mit so Statistiken und Zahlen zum Thema Nachhaltigkeit, dann bin ich auch oft überfordert und ich höre vor allem ganz viele unterschiedliche. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass wir es versuchen, ganz, ganz einfach zu machen, weil es irgendwie komplex ist und wir uns da nicht rein, jetzt mache ich gerade so ein Wir-Konstrukt auf, ne, und wir uns da nicht so reindenken wollen? Glaubst du, das hat mit dieser intellektuellen Hürde, würde ich es nicht nennen, aber dieses Komplexe zu tun?
Ich glaube, die Frage ist auch immer, woher es gerade kommt, ne? Ist zum Beispiel, sind die Nachhaltigkeitsdimensionen Teil meines Unternehmensverständnisses von Anfang an schon gewesen? Also sprechen ja auch, ne, von bin ich ein Green Native oder Social oder was auch immer, ja? Ist das von Anfang an schon Kern meines Organisationsseins gewesen oder ist das etwas, das kommt jetzt durch Regulatorik, müssen wir halt Kennzahlen erheben und wir merken, okay, Zielgruppe erwartet es auch, wenn wir dazu ein bisschen was erzählen, ne? Also woher kommt es eigentlich? So, und du merkst dann auf den Seiten von zum Beispiel Green Natives oder Diversity Natives, nenne ich sie jetzt mal einfach. Weiß nicht, mal einfach den Begriff erfunden, glaube ich.
Damit meinst du aber Menschen, die affin sind, die sich in diesem...
Organisation, ja. Genau, Organisation oder, ne, kann ja auch Freelancer sein, aber Organisation vor allem, die halt, dass deren Unternehmenskern das ist, ne, die sich damit auch ganz bewusst aufgestellt haben.
Ja.
Die müssen dann keine, also die haben vielleicht noch eine Nachhaltigkeitsseite, weil die Zielgruppe das erwartet, dass sie dort den Nachhaltigkeitsbegriff findet und ein paar Kennzahlen, aber da zieht sich die Story, das Nachhaltigkeitsnarrativ durch die komplette Kommunikation. Und so sollte es ja auch eigentlich sein. Also wir sollten es nicht Nachhaltigkeit nennen müssen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen.
Hm. Spannend. Aber das ist ja nicht so passend. Ah, da habe ich schon wieder so viele Anknüpfungspunkte. Einmal dieses, wir nennen das so oder nennen wir es nicht so. Ne? Wir müssten es eigentlich nicht so benennen, wenn. Ich habe auch immer dieses Gefühl von, je größer der organisationale Schaden, desto größer die Abteilung für Nachhaltigkeit.
Ist so?
Ah, okay.
Ja, also generell, je größer die Organisation, desto größer ja auch die Awareness auf die Organisation und Nachhaltigkeit ist ganz oft eben Teil von Compliance oder ist aus Compliance ausgetrieben. Mhm. So, ne? Und schwappt dann rüber zur Kommunikation, schwappt dann rüber zur HR, ihr müsst auch mal was machen. So, und ansonsten gibt es was auf dem Deckel, wenn wir hier nicht gendern in den Stellenausschreibungen und so, ne? Also das ist halt immer, deswegen, es kommt immer drauf an, woher kommt es eigentlich.
Hast du noch eine Phrase? Du hast
ja
noch zwei, ne?
Ich habe ja noch ganz viele. Ja. Also, ich finde auch immer schön, wir sind bunt, finde ich auch immer schön. Ja. So schön nochmal aufzumachen.
Ja, wir sind bunt, hören wir im Diversity-Kontext sehr häufig. Und also ich als doch ein bisschen tätowierte Person denke mir, ja, das kann ich halt auch anders interpretieren. Und was bedeutet das? Ne? Also auch Menschen in Kategorien wie Farben zu stecken. Also unter Hautfarbenaspekten ist das ja sowieso schon ein Thema. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also es kommt ja aus der Rainbow Flag heraus, um das nochmal aufzugreifen.
Jetzt, ja, ich befinde mich auch viel zu oft in Gesprächen, warum ich diesen Satz nicht mag. Also ja, jetzt haben es ja alle einmal, Gedi hat es erklärt und deswegen mag ich diesen Satz auch nicht.
Ja. Ich habe den auch tatsächlich nicht nur im Bereich Rainbow erlebt, sondern vor allem immer, wenn gesagt wird, na, wir sind doch ein total vielfältiges Unternehmen. Wir stehen für, noch eine Phrase, die mir gerade kommt, wir stehen für Vielfalt, wir leben Vielfalt. Und dann guckst du hin und sagst, ja, okay, ihr habt vielleicht durch eure Branche bedingt oder warum auch immer, demografisch bedingt, habt ihr vielleicht eine Vielfalt in der Organisation. Ihr seid euch aber erstens nicht komplett bewusst, was diese Vielfalt bedeutet und zweitens reagiert ihr nicht auf diese Vielfalt und könnt tatsächlich nicht dafür einsetzen, dass diese Vielfalt auch einen guten Rahmen bekommt. So. Mhm. Ja, und dann ist natürlich, jetzt sind wir bei Social Washing, dann die Phrase, wir leben Vielfalt oder stehen für Vielfalt, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja.
Nachzuvollziehen. Mhm.
Es geht uns allen etwas an. Es betrifft uns alle. Ist auch was ich dann oft lese. Und da habe ich lange überlegt, das war, als ich ja am Hum und Hahn waren beim Schreiben, weil ich dachte, ja, auch hier stimmt. Aber ist das die beste Phrase, um nach, ich weiß gar nicht, ob Phrase oder Slogan, ich weiß gar nicht, wie ich die hier jetzt nennen soll, aber ist das für die interne, externe Kommunikation immer förderlich, versteht man dann wirklich, worum es da geht.
Das ist ja ähnlich wie der andere Satz, den du hattest, ne? Also wir haben nur diesen einen Planeten. Hier haben wir natürlich diesen Zeigefinger, es geht uns alle etwas an. Und ich finde, es geht auch in so eine Richtung, darfst jetzt nicht mal fliegen und nicht mehr Fleisch essen und mal dein Auto, was du dir gerade gekauft hast, das bringst du auch mal wieder zurück, weil du fährst jetzt nur auf Fahrrad. So, und das ist das, wo das ist halt, Menschen ganz oft dann Widerstand empfinden, weil sie sagen, warum muss ich, ne, warum muss ich denn jetzt raus und warum so, und wir müssen auch hier wieder gucken, wie übersetzen wir Nachhaltigkeit. Nicht als Verzicht von etwas, sondern als Gewinn von etwas. Mhm. So, und es geht uns alle etwas an, ja, stimmt, aber wir sollten nicht diesen Zeigefinger rausholen, sondern eher, hey, sei doch Teil davon. Cool, guck mal, was wir tun können. Also sei doch Teil einer Community, ne? Also wir müssen uns überlegen, welche Gefühle wollen wir denn eigentlich hervorrufen. So, und ein, boah, habe ich keinen Bock drauf, wäre kontraproduktiv.
Diese Einschränkung der Autonomie, ne?
Ja, genau.
Wie viele direkt abblocken. Ja.
Ja. Was hast du noch stehen, Gini?
Ich habe noch zwei. Wir handeln aus Überzeugung. Finde ich immer so ein. Ist das so? Du hast es schon angesprochen, Regulatorik, woher kommt das? Mhm. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren an der Stelle. Und ich finde es gut, dass es eine politische Regulatorik gibt. Die war längst überfällig aus meiner Sicht. Da darfst du gerne dein...
Total.
Ja. Und ich verstehe manchmal Organisationen auch als verlängerten Hebel. Und weiß auch immer nicht so genau, wie gerecht das ist. Einmal klar, Legitimation und Attraktivität nach außen hin. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, was ist da die Schauseite und was ist tatsächlich in den Funktionen einer Organisation verankert. Aber dieses in die Verantwortung genommen zu werden für etwas, was an anderer Stelle noch stärker reguliert werden müsste, also es wird politisiert. Also Organisationen werden zu politischen Systemen. Davon abgesehen, dass ich sowieso finde, dass das der Fall ist, generell gesehen, kann es schon auch zu Überforderungen kommen an vielen Stellen, wenn ich dann den Zweck meiner Organisation gar nicht mehr erfüllen kann, weil es eventuell auch eine Überregulation dessen ist. Stelle ich mir so vor.
Ja, total, also total. Wir haben auf der einen Seite das Problem jetzt gerade, sprechen wir CSRD an, ne? Aber kurz
für alle, die nicht... Für alle, die nicht wissen, was CSRD ist, das ist Corporate Social Responsibility. Was ist das D?
Directive. Oh Gott. Er wusste sie natürlich. Hat nur Gili ein bisschen herausgefordert. Wir lieben Abkürzungen. Genau. Also natürlich, das... Die Herausforderung bei Regulatoriken ist, es überfordert die Organisation, weil die brauchen auf einmal mehr Kapazitäten, sich damit auseinanderzusetzen, die sie normalerweise nicht haben. Und es ist natürlich unheimlich viel Bürokratie. Auf der anderen Seite haben wir hier die Möglichkeit, endlich mal auch Organisationen so ein bisschen zu schubsen, mal Verantwortung zu übernehmen, wie du schon sagst. Denn das, und das fand ich ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, Organisationen haben einen ziemlich großen Hebel. So, und wenn ich als Organisation anfange, mir meiner Verantwortung und dieses Hebels bewusst zu werden, habe ich natürlich erstmal was ganz, ganz Tolles als Storytelling und kriege auch ganz anders die Leute mit ins Boot, weil ich auch eine ganz andere, meine Identifikation ja auch ganz anders aufladen kann. Aber dann werde ich mir natürlich auch nochmal umso mehr bewusst, wie sieht denn mein Handeln denn konkret aus? Und was macht das denn mit den Menschen meiner Organisation? Mhm. Organisationen sind Multiplikatoren. Wenn ich in der Lage bin, über die Maßnahmen, die ich ergreife, meine Sprache, wie ich mit meinen Mitarbeitenden umgehe, wie ich meinen Mitarbeitenden zuhöre, sie sehe, wenn ich in der Lage bin, das als Organisation vorzuleben und entsprechend in meiner Organisation eine Unternehmenskultur aufbaue, dann habe ich die Möglichkeit, ja eben auch Menschen zu erreichen und zu einem Handeln zu bewegen. Ne?
Das ist ja der Zuspruch.
Das ist ja der Zuspruch, genau. Ich glaube, ich muss den einmal gleich aus der Trage nehmen. Der ist so, I want to break free. Genau. Du hast da was ganz, ganz Gutes, Tolles angesprochen, und zwar den Hebel, den Organisationen haben. Denn klar bin ich auf der einen Seite durch Regulatorik auch so ein bisschen dazu getrieben, jetzt mal was in die Wege zu leiten und mir mal ein gewisses Handeln besonders anzuschauen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen Einfluss auf die Menschen, die in meiner Organisation tätig sind. durch die Art und Weise, wie ich eben zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern kommuniziere, wie ich sie einbinde, natürlich auch durch die Maßnahmen, die ich in die Wege leite. Und je mehr Menschen ich erreiche, also je mehr ich meiner Multiplikatorenrolle bewusst werde und sie auch ausübe, desto mehr haben wir doch auch Einfluss darauf, wie sich unsere Gesellschaft eben auch potenziell ändern kann.
Mhm.
Ja? Also inklusive Sprache ist dann zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich in der Lage bin, als Organisation zu sagen, wir haben eine bestimmte Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren wollen diversitätssensibel, wir wollen diskriminierungssensibel miteinander umgehen, dann hat das Einfluss auf alle, die in meiner Organisation tätig sind. Und das wiederum hat ja Einfluss, ich benenne das mal so Pac-Man-Prinzip, je mehr ich schlucke, also je mehr Pac-Man frisst und mit in sein Team holt, also in seinen Körper aufnimmt, desto größer werden wir ja von Menschen, die achtsamer miteinander umgehen und die halt tatsächlich auch achtsamer nicht nur miteinander, aber auch mit dem Planeten umgehen können. Ne? Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz toller Gedanke und ein ganz, ganz, ganz toller Hebel, den Organisationen vielleicht noch besser nutzen können.
Fühle ich. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn wir eben über solche Ziele, ich nenne die jetzt mal neue Ziele, die in eine Organisation reinkommen, nachdenken, dann setzt das auch in unter den Mitarbeitenden vielleicht was frei. Neue Talente, die zum Vorschein kommen, ja, oder neue Dinge, die eben in solchen Prozessen an Teamdynamiken aufkommen. Also da sehe ich auch eine ganz große Chance drin. Ja.
Total. Ja, vor allem, weil das ja auch, jetzt nehme ich nochmal dieses Wort zukunftsfähig, was ja auch schon wieder so abgedroschen ist wie nachhaltiger. aber gerade wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, sein wollen, zukunftsfähige Systeme sind eben durch Diversität resilient. Ne? Also das kennen wir zum Beispiel aus der regenerativen Landwirtschaft. Ja, die sind, wenn ich mir meiner Diversität bewusst werde, kriege ich natürlich auch nochmal ganz anderen Input rein und kann ganz andere Lösungen entwickeln. Und das betrifft am Ende die Lösung, die ich Richtung Umwelt und Richtung Wirtschaftlichkeit, in Richtung Umwelt und in Richtung Soziales, in Richtung Gesellschaft eben entwickle.
Mhm. Und das, was du ansprichst, ne, mit Umwelt, Soziales, Wirtschaftlichkeit, das sind ESGs.
Ja, genau. Ne? Das sind die drei Dimensionen von der Nachhaltigkeit.
Okay.
Ja, oder People, Planet, Purpose.
Genau. Ja. Dass Menschen, die das zum ersten Mal hören, das irgendwie einordnen können. Es gibt ja auch andere Regulatorik. Ne? SDGs, das ist jetzt nicht eine Regulatorik an sich, sondern es sind einfach UN-Ziele.
Oder ein Framework.
Ja. Man ja auch fast kommt ja aus der Agenda 2030.
Genau. Ja, genau. Ja.
Und auch da sind diese Themenbereiche verortet und auch da sind ja Vorschläge gemacht worden, wie damit umgegangen werden kann.
Ja.
Und die Kommunikation dahinter ist aber immer frei, richtig?
Ja, genau. Also du kannst dir die SDGs quasi schnappen und für deine Kommunikation nutzen und dich entsprechend danach ausrichten. Ne? Das ist halt das Schöne, die SDGs sind halt wirklich auch gut für Storytelling gemacht. Ne?
Und um das nochmal, weil wir lieben Abkürzungen, diesmal habe ich selber reingebracht, das sind die Sustainable Development Goals.
So. Genau.
Ich mochte die Frage so, ist das, mögen wir das, dass die Kommunikation quasi, die hinter diesen Goals, dass das nicht vorgegeben ist? Also ist das für, macht das deine Arbeit besser, schlechter, leichter, schwieriger?
Für meine Arbeit ist das relativ egal, weil ich gucke mir am Ende tatsächlich an, wie die Organisation mit Blick auf ihren eigenen Markenkern, ihr eigenes Selbstverständnis, sich gut nach innen und außen aufstellt. Mhm. So, also wie holt das die verschiedenen Zielgruppen ab und jeder braucht da was anderes und dann kann ich die SDGs als Tool nutzen. Mhm. Aber wir sind da natürlich auch schnell wieder so in diesem Nachhaltigkeitssektor drin. So, also deswegen kann das gut sein für manche Menschen und Organisationen, das zu nutzen. Mhm. Für andere ist es aber gut, wenn wir uns komplett außerhalb des Nachhaltigkeitsbereiches bewegen. Und die SDGs sind halt vor allem in diesem ganzen Nachhaltigkeitssektor sehr eingesiedelt, natürlich.
Verstehe. Mhm. Ich tropfe mal noch meinen letzten, den ich da drauf habe, damit ihr noch freie Bahn für eure habt, weil das so schön passt. Und ich liebe das, dass du von der Kern des, ne, der Organisation oder auch teilweise so dieses Verständnis, das du angesprochen hattest, weil die Phrase, die ich ganz gerne dazu lese, also nicht gerne, sondern häufig, Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA.
Oh, wow, ja. Okay.
Ja, kennt ihr, ne? Mhm. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit einfach ein Wert ist, Und ein Wert steckt nicht in der DNA, sondern den habe ich mir angeeignet aufgrund der Umweltfaktoren. Und ich gehe davon aus, dass gerade etwas, was einen hohen Stellenwert, nenne ich es mal, muss ja gar nicht ein Wert per se sein, sondern ein Stellenwert, dass der nicht einfach so aus mir herauskommt, sondern rein von Attraktivität nach außen hin. Ja, genau. Wie gehen wir innerhalb unseres Unternehmens oder der Organisation damit um und was erwarten die Menschen von innen und außen? Das heißt, das ist schon geprägt von Erwartungen, sei es jetzt auch politisch oder von den Menschen selber. Mhm. Ja. Und dann kann ich nicht von DNA sprechen oder sehe ich das falsch?
Nee, genau, richtig. Also du hast jetzt ja quasi die Dimension, dass es für dich ein Wert ist, hast du aufgemacht. Ich denke mir halt auch immer, wenn ich das als Organisation auf meine Seite schreibe und meine Mitarbeitenden lesen lassen, die Hälfte davon sagt dann, what the fuck? Also, merke ich gar nichts von. Ne? Deswegen finde ich das halt immer tatsächlich ganz interessant, weil die weil DNA bedeutet ja, wenn etwas in meiner DNA ist, dass es von allen gelebt wird, wie du ja schon sagst, es muss dann halt etwas sein, was halt in mein Handeln übergeht. Na, ich kann halt nur gewiss handeln, wenn alle dann auch dahinter stehen. So, und deswegen ist aber auch immer wieder trotzdem die Frage, du hast es gerade auch nochmal, deswegen fand ich das ganz lustig, du hast gerade trotzdem wieder diese Umweltkomponente aufgemacht. Ja, was bedeutet denn dann Nachhaltigkeit für euch? Was ist das denn alles? So, und für viele ist es ja mit der Umwelt. Und dass wir dann aber auch sowas wie, wir sind in unser Unternehmen, es ist wie eine große Familie, dass das aber auch Nachhaltigkeit ist und halt auch gelebt werden muss mit mehr als nur einer Phrase und einem Obstkorb, das ist halt etwas, das müssen wir, da müssen wir nochmal genau hinschauen.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema für sich, da könnten wir auch mal eine Folge zu ausmachen. Ja. Ich finde das sowieso ein bisschen schwierig, diesen Begriff an sich Familie im Kontext Arbeit zu nutzen, aber das ist jetzt meine persönliche Haltung.
Ja, ich war gerade so, als du von Werten gesprochen hast, hatte ich kurz so in meinem Kopf, wie grenze ich, oder vielleicht muss ich es gar nicht abgrenzen, wie verbinde ich Werte mit Haltung? Ich irgendwie für mich einen Wert installiere in mein Wertesystem, dann transportiere ich hoffentlich da ja eine gewisse, oder bringe ich eine gewisse Haltung mit. Und bei mir im Kontext Nachhaltigkeit, Sustainability, Umwelt, auch erlebe ich im Diversity-Bereich ganz oft, stoßt dann diese Haltung irgendwann mal an Wissen. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch sagen wollte. So, okay, ja, ich habe Bock. Ich versuche das jetzt so zu übersetzen. Ja, ich habe Lust. Ich finde es wichtig. Ich weiß nichts darüber. Wissen aneignen, voll anstrengend. Oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, aber ich stehe dafür. Und so entsteht für mich so diese leere Phrasen sind oft so, ja, es ist wichtig. Ja, ich habe Bock. Ich weiß aber nichts drüber. Ich möchte nicht, dass du weißt, dass ich nichts weiß. Und Wissen aneignen, voll zu anstrengend. Und irgendwie befinde ich mich auch, muss ich sagen, mit ganz vielen Menschen im privaten Umfeld oft in diesen Debatten nicht, also es geht nicht darum, ob sie es wichtig finden oder anerkennen, dass es ein Thema ist, sondern einfach schlicht und ergreifend nicht die Ressourcen haben oder sich aneignen wollen, sagen wir es jetzt mal so, ne? Also so diese Mühe.
Ja, da sprichst du tatsächlich was an, das ist nämlich das Thema Ressourcen. Das hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Das Thema Ressourcen ist einfach in Organisationen ein riesiges, denn ich muss natürlich Wissen aufbauen, um Handeln verändern zu können. Und das geht einher auch oft mit, ich muss manchmal auch meine Komfortzone verlassen und vielleicht auch hier und da akzeptieren, dass es auch mal anstrengend sein könnte, sei es, weil ich meine Sprache anpassen muss oder sei es, weil ich jetzt nur noch den vergehandelten Kaffee bestelle oder weil ich jetzt mal gucken muss, dass ich das Licht hinter mir ausmache, um jetzt mal ganz plakative, einfache Beispiele zu nennen. Und das braucht natürlich Geduld, Zeit. Nachhaltigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon, um einfach nochmal eine Phrase reinzuwerfen, ist aber so. Bei der Kommunikation genauso. Und es braucht natürlich ein Vorleben. Also wenn ich von meinen Führungskräften, wenn das dort nicht authentisch glaubwürdig vorgelebt wird, dann kriege ich das halt auch nicht komplett durchgesetzt. So, ne? Und dann haben wir auch das Problem weiterhin, dass es dann, die aus der Nachhaltigkeitsabteilung will halt unbedingt, dass wir jetzt immer das Licht ausmachen. Oder hier HR mit ihrem Diversity Inclusion Kram. So, ne? Dann sind es immer so die Nerven mit ihren Nervthemen, weil nicht bewusst ist, was bedeutet das denn eigentlich für das gesamte... Guck mal, was bedeutet das denn eigentlich
für die gesamte Organisation. Huh?
Das war ein ganz anderer Einsatz von Upsi Daisy.
Stimmt.
Upsi Daisy, aber es hat, ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel dafür. Wir müssen vielleicht auch manchmal unsere Kommunikation anpassen, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Und meine Zielgruppe ist gerade dieses kleine Baby.
Oh, wie passend.
Ja, aber danke nochmal für die Antwort. Das bringt uns ja auch nochmal zurück, eigentlich zum Anfang, wo wir gesagt haben, intern, extern, abteilungsübergreifend, aber auch durch alle, ich nenne die mal jetzt Hierarchieebenen durch. Also wirklich ein ganzheitliches Thema.
Einfach in die DNA bringen, du. Einfach in die DNA bringen, sag ich ja immer, ne?
Oh, apropos, du hattest noch eine letzte Frage.
Oh ja, das fand ich auch schön. Also, ich lese vor. Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes Wirtschaften sind Teil unseres Selbstverständnisses.
Ah. Okay, das ist problematisch für dich, weil?
Apfelbirne. Nee, tatsächlich, weil erstmal habe ich hier drei große Begriffe, die irgendwie null greifbar sind. Gleichzeitig sagen sie ja irgendwie auch was Ähnliches aus, so, und wen hole ich damit ab? So, ne? Es ist halt, uns kann halt jeder schreiben. Na, das ist halt wirklich das Ding. Wir müssen halt gucken, wie kriegen wir es in unserer Sprache, passend zu unserem Selbstverständnis, unserer Marke halt auch hin, so dass es intern extern, so dass es sich nicht nur irgendwie klug anhört und alle sagen, aber ich frage mal lieber nicht nach, sondern dass die Menschen sich damit was anfangen können. Mhm. Wir wollen es greifbar machen.
Das sind wir wieder beim Übersetzen, ne?
Ja, genau.
Ich verstehe das. Und ich sag mal ganz kurz noch zum Abschluss was zu dem spielerischen Element, bevor ich da nochmal nachhake. Mhm. jetzt haben wir ganz viele Phrasen gesammelt und es ist wirklich super schnell gegangen. Also uns sind sehr viele eingefallen. Wir haben auch gerade so in der kleinen Babypause noch mehr gesammelt. Das heißt, wir hätten noch mehr gehabt, die wir irgendwo gelesen haben, aufgeschnappt haben. Wir werden die so zusammenstellen, sage ich jetzt einfach mal, dass wir das machen, dass die für Unternehmen, für einzelne Menschen, die sich da verantwortlich fühlen möchten, genutzt werden können im Sinne von, hey, wir überprüfen mal selber, wie wir so nach außen kommunizieren. Und immer dann, wenn ihr nicht weiterkommt, ruft der Brit an.
Ruft mich einfach an.
Also wir haben jetzt praktisch ein spielerisches Element gemeinsam kreiert, statt einfach nur eins zu machen, zu spielen, was ich ganz sinnvoll finde im Sinne von, hey, die Übersetzbarkeit. Ich versuche gerade wieder einen Anschluss zu finden und Dinge umzusetzen. Du hast ja auch gesagt, das Handeln anzupassen an das, was wir nach außen auch kommunizieren oder nach innen, damit das nicht so eine Worthülse bleibt, damit das nicht einfach so eine Phrase bleibt. Mhm. Und da sind wir schon vorbeigekommen an der Regulatorik, also das, was wir umsetzen müssen aufgrund von politischen Zwängen. Wir sind auch schon dran vorbeigekommen, dass manche das so im Kern, im Selbstverständnis haben. Es gibt ja auch genug Geschäftsmodelle, die auf Nachhaltigkeitsprodukten basieren, was ich total schön finde. Das heißt auch, wir können ja wirtschaften anhand von Nachhaltigkeit. Und ganz häufig wird es so dargestellt, als wären das ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Als würde das eine nicht mit dem anderen gehen. Und manchmal andersrum, gerade wenn wir die SDGs angucken, also Sustainable Development Goals, dann wirkt das häufig so, als wären das so konkurrierende Werte oder Handlungskonzepte. Wie gehst du denn damit um in der Nachhaltigkeitskommunikation, wenn das irgendwie konkurriert oder sich entgegensteht?
Ich, gerade in meinen Trainings zur Nachhaltigkeitskommunikation, versuche ich immer darauf hinzuweisen, auf diese Dreidimensionalität, ne? Und diese Systemabhängigkeit von diesen drei Dimensionen voneinander. Ich nehme immer das Beispiel vom Jobrad gerne. Nachhaltigkeitsmanagement überlegt sich, hey, komm, damit wir weniger CO2, unsere Mitarbeitenden weniger CO2 produzieren, gut für die Umwelt, schaffen wir jetzt ein Jobrad an. So. Wundern sich am Ende nachher, warum fährt denn niemand dieses Jobrad? Ja, weil wir niemanden mit einbezogen haben, vielleicht kann tatsächlich die Hälfte kein Fahrrad fahren, hat einen zu weiten Arbeitsweg, hat vielleicht aus körperlichen Gründen Schwierigkeiten, Fahrrad zu fahren oder. Es gibt diverse Gründe, warum ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Das heißt, ich habe zwar Richtung Umwelt gedacht und klopfe mir auf die Schulter und denke, ey, super Maßnahme, für alle auch for free, aber am Ende habe ich den sozialen Faktor nicht mitgedacht, weil ich die Menschen nicht mit einbezogen habe, nicht hingeschaut habe und habe am Ende Knete ausgegeben dafür, für eine Maßnahme, die sich nicht rentiert, also die nicht taugt. Mhm. So, und deswegen dieses eindimensionale Betrachten von einer Ebene bringt uns nichts. Wir müssen halt alles zusammen betrachten und das kannst du für jede Maßnahme dir anschauen. Das geht am Ende auf. meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es auch Menschen, die mich der anderes beweisen können, aber ich glaube, du kannst alles in diesem Ganzen und musst es ja auch, ne? So ist ja das Konstrukt ja auch gedacht. Deswegen ja, Nachhaltigkeit ist ja diese Dimension, müssen gemeinsam gedacht werden. Mhm. So, und deswegen wäre das immer meine Antwort für Menschen, die ankommen und sagen, naja, aber hier müssen wir den Fokus drauf legen und das machen wir vielleicht irgendwann anders.
Mhm. So. Das heißt, wenn die Sachen konkurrieren, dann aufgrund dessen, dass nicht alles mitgedacht ist?
Ja.
Okay. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage. Also noch persönlicher als hier mit Baby, wenn sie nicht, aber. Warum machst du das? Warum Nachhaltigkeitskommunikation? Na, what's in it for you?
Ich glaube, ich habe das schon irgendwie immer gemacht. Also ich, seitdem ich 4 Jahre alt war, bin ich Pfadfinderin. Als Pfadfinderin war ich auch immer, oder bei den Pfadfinder, ein bunter Pfadfinderin und Pfadfinder, war ich auch immer Jugendgruppenleiterin und habe immer Jugendlichen versucht zu vermitteln, warum wir gut mit der Umwelt umgehen müssen. Aber warum? Also ein großer Teil ist auch eben unsere Rolle in der Gesellschaft. Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen, das ist eine der Regeln oder eine der Versprechen, die wir halt ablegen. Na, Verantwortung für, und jetzt sind wir wieder Phrasen, aber das war tatsächlich eine der Pfadfinderregeln, Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen. So, und das war immer mein Thema und dafür musste ich natürlich immer Jugendliche begeistern. So, ne? Wenn du Jugendliche begeistern kannst, dann kannst du auch andere Zielgruppen begeistern. Also weil das schon eine Herausforderung ist für eine Zielgruppe, die gerne lieber, gut, damals war das jetzt noch nicht so viel PC und so viel Handy, aber das hört sich gerade sehr alt an. Aber war trotzdem eine Herausforderung. Und ich bin ansonsten auch total angetrieben von meiner eigenen, genau, Betroffenheit. Danke, dass du das nochmal unterstreichst, Milo, von meiner eigenen Betroffenheit. Weil ich eben auch gerade für meine Kinder, die eben potenziell Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind, bin ich nochmal ganz anders angetrieben, Organisationen zu sensibilisieren, halt wirklich alle Dimensionen mitzudenken, auf Sprache, auf ihre Sprache und Kommunikation zu achten, die Hebel zu sehen und ich habe viel im Online-Marketing gearbeitet, auch immer wieder den Business Case dahinter zu sehen. Das ist nicht nur für, ja, wir geben jetzt mal für die schöne Sache ein bisschen Geld aus, sondern wir brauchen das, um zukunftsfähig zu bleiben. Wir müssen rein investieren, weil wir was zurückbekommen. Und zwar nicht nur irgendwann morgen, sondern heute. Und wenn es nur ist, weil unsere Mitarbeitenden nicht kündigen, sondern sich überlegen, ja, okay, ist ein cooler Laden, bleibe ich doch mal. Mhm. Ja,
das heißt auch, dass Nachhaltigkeit per se aus deiner Sicht erstmal kein Trend ist, keine Mode.
Nee. Nein, anders als das Internet. absolut nicht. Nee, es ist ja immer schon da gewesen. So, nur wir kleben jetzt, wir nennen es jetzt momentan jetzt Nachhaltigkeit, morgen nehmen wir es nochmal irgendwie anders. Wir haben immer irgendwelche Begriffe. Und die Frage ist ja am Ende, deswegen fand ich das mit den Werten auch ganz schön, in was für einer Welt wir leben wollen, ne? Und wie wir halt unser Leben gestalten wollen. Und wenn wir halt an Ressourcen denken, unsere eigenen Ressourcen, Gesundheit zum Beispiel ist eine riesengroße Ressource, aber eben auch Umweltressourcen, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie sich dafür einzusetzen. So. Und ich glaube halt einfach zu 500% an Sprache und Kommunikation als den maximalen Hebel, um eben Veränderungen zu erreichen.
So. Wow. Ich hätte jetzt noch auf unsexy Themen wie Lieferkettengesetz und so weiter eingehen können.
Allerdings danke, dass du das nicht machst.
Allerdings ist das so ein schönes Schlusswort,
ja,
dass ich es tatsächlich so stehen lassen wollen würde. Auch zugunsten des Babys, das gar nicht so beeindruckt ist hier von Elefanten.
Aber der ist, seitdem er auf deinem Schoß sitzt, das war jetzt, glaube ich, tatsächlich einfach... Ich war ihm zu warm und zu stinkig und er wollte einfach mal einen Positionswechsel haben. Ja, okay, und du hast jetzt auch einfach keinen Bock mehr auf den Podcast. Ich hab's verstanden.
Was wir am Ende immer machen, ist nochmal zusammenzufassen, ja, was wir so an kleinen, in Anführungszeichen, Weisheiten mitnehmen, Taschenweisheiten. Da frage ich euch einfach mal, was nehmt ihr aus unserem Gespräch mit?
Ich fand halt das Phrasenbingo halt wirklich, wirklich stark, ne? Also, und ich finde es egal, in welchem Bereich wir unterwegs sind, uns begegnen diese Phrasen überall. Und ich glaube, das ist halt auch einfach die Hauptaufgabe von uns ja allen, immer wieder reinzupieksen, drin rumzupulen und dann was Gutes draus zu machen. Mhm. Ja.
Ja, die Phrasen mochte ich auch sehr. Was ich von dir heute mitnehme, Britt, ist wirklich so die Ganzheitlichkeit des Themas. Du hast ja mehrfach betont, es geht hier nicht nur um Umwelt. Das fand ich total als Gedächtnisstütze auch nochmal für mich selber einfach auch gut. Ja, es ist so viel mehr. und eben die Notwendigkeit intern, extern, up, down, in the middle, über Abteilungen hinweg. Und dadurch, dass wir uns an Phrasen ja entlang gehangelt haben, der Folge, sind mir nochmal so Adjektive und also ne, nicht auf diese ganz bekannten, trendige Adjektive reinzufallen, sondern wirklich nochmal die Frage zu stellen, wen spreche ich hier gerade an und wie? Ja, so. Hinzu oder weg von, hattest du ja gerade oder vorher nochmal gesagt. Ja. Das nehme ich heute mit, danke.
Das war auch schön. Nimm auf jeden Fall dieses Übersetzen mit, ne? Also was du auch gerade in anderen Worten nochmal genutzt hattest. Wie machen wir sprechfähig, ne? Dass sich das auch wandeln kann, je nachdem, in welchem Bereich wir auf Nachhaltigkeit schauen, aber auch im Sinne von, was ist der Zeitgeist, was sind die Anforderungen, welche Erwartungen sind da, abgesehen von Regulatorik und dem ganzen unsexy Kram dahinter, dass es immer nach innen und nach außen geht und da dementsprechend einen anderen Zweck auch erfüllen soll, Nachhaltigkeitskommunikation. Und die Glaubwürdigkeit nehme ich auf jeden Fall mit. Ne? Also wie schaffen wir das glaubwürdig zu sein, damit wir, ne, rechtssicher hast du genannt als Wort, damit wir nicht nur rechtssicher sind, sondern auch die Menschen, ja, auch das Gefühl haben, okay, das ist richtig und wichtig. Mhm. Und dann trage ich vielleicht auch meinen eigenen Beitrag dazu bei. Das mochte ich sehr. Danke.
Ich danke. Danke, danke. Wir danken.
Und Britt, zum Abschluss, hast du noch, abgesehen jetzt von dem Phrasenbingo, hast du noch einen Impuls, wie die Menschen Nachhaltigkeitskommunikation, wenn sie jetzt nicht direkt dich kontaktieren wollen, als ersten Schritt umsetzen könnten?
Wie sie, also guckt hin. Also guckt hin auf Zahlen. Zahlen sind total viel wert. Also wenn jetzt zum Beispiel in Nachhaltigkeitsberichten oder was auch immer, was wir erheben müssen, wenn wir, und das ist auch ein großer Hebel der Kommunikation, finde ich, wenn wir da merken, ach, wir haben ganz viel investiert in irgendein Förderprogramm für, sagen wir mal, weibliche Führungskräfte und so, aber am Ende sitzen trotzdem immer nur wieder die gleichen dort, dann kann ich da als Kommunikation hinzeigen, denn das ist ein kommunikatives Risiko. Und dann gilt es dann, zum Beispiel Menschen aus dem Arbeitsliebe-Netzwerk oder von You Know I Know dazu zu holen und mal reinzugehen und zu sagen, so liebe Leute, jetzt lass uns mal, bevor wir hier nach außen drüber sprechen können, lass uns doch mal jetzt gucken, dass wir ihn alle mitnehmen und mal ein paar Maßnahmen hinter die schönen Worte bekommen.
Sehr schön.
Danke.
Lieben Dank auch für diesen Aufruf.
Sehr gerne in meinem Sinne.
Ein allerletzter Aufruf ist für euch hier, die Zuhörer, Zuschauer. Kontaktiert uns gerne über Kommentarfunktion, so rum. Lasst uns gerne wissen, was ihr für gute oder vielleicht auch schwierige Phrasen gehört habt oder Erfahrungen gemacht habt. Kontaktiert super gerne Britt für alles, was tiefer geht. Und ladet euch hier ein, um Zukunftsfähigkeit für eine Welt, für Enkel oder so.
Für ein wundervolles Morgen.
Das ist sehr schön. Danke, Britt.
Danke euch.
Tschüss.
Bye.